Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
So, herzlich willkommen zurück zu Kick and Talk. Heute im Duplo mit Erik, weil Niklas goes Italia. Wir mussten ja ein paar...
Bella Italia.
Bella Italia. Er musste da noch was klären bezüglich Frankfurt-Fans und so weiter mit den Napolitanern. Ja, da musste man auf jeden Fall was klären. Da muss man noch was Statement setzen, was deutsche Fans anbelangt. Und da ist tatsächlich
Krieg
gegangen.
Ja, ich habe aber schon gelesen, dass das italienische Innenministerium jetzt auch gegen die Feyenoord-Fans vorgehen wird, weil da hat man ja auch keine guten Erfahrungen letztes Jahr in der Conference League gemacht und die möchte man jetzt in Rom aussperren. Also ich glaube, wie ich schon sagte, das macht jetzt Schule in Italien, dass man sagt, komm, auf internationalem Bankett lassen wir die Auswärtsfans mal schön, lassen wir sie mal schön draußen.
Ja. Heißt aber natürlich dann, jeder hat auch keinen Bock auf die Italiener. Mal schauen, wie das dann, was für einen Effekt das hat. Aber über Italiener wollen wir nicht sprechen. Wir wollten an der Stelle nur Niklas grüßen. Shoutout geht an dich. Heute, wie gesagt, mit mir trotzdem Erik an meiner Seite. Und was besprechen wir? Ja, wir haben April, wir haben DFB-Pokal gehabt. Die lest schon im Titel, das war sehr komisch. Erst fliegt der FC Bayern München raus. Und dann hätte es auch kurz gedacht, weil die Dortmund-Fans sich online auch ein bisschen... ja, lustig gemacht haben und dann, hättest du auch gedacht, sind sie auch rausgeflogen. Zack, so schnell geht's. DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Es gibt genug Videos da draußen, die das erklären. Und was heißt es jetzt für die Bundesliga, für solche Top-Teams, für Bayern München und für Borussia Dortmund? Und Bundesliga wäre natürlich das nächste Thema. Der nächste Spieltag, unter anderem richtig, richtig Top-Spiele. Dortmund, Union, Berlin, Bayern, Freiburg, quasi... Das Comeback jetzt nach dem DFB-Pokalspiel, Revanche, ist natürlich angesagt. Es geht jetzt nach Freiburg. Richtig, richtig gutes Spiel. Bochum-Stuttgart, Kellerduelle und Hoffenheim. Hoffenheim gegen Schalke, das ist natürlich auch ein wichtiges Duell. Also ziemlich interessante Spiele. Ich würde sagen, aber wir fangen mal DFB-Pokal-technisch an, mein Lieber. Ich weiß nicht, was für ein Abend du hattest erstmal bei Bayern, bei dem ersten Abend. Frankfurt hat ja den Start gemacht mit dem sensationellen Spiel, mit dem sensationellen Götze, mit dem sensationellen Kolumani, der jetzt auch interessant ist für den FC Bayern München, weil Brazzo nach der Niederlage, der hat schon ein bisschen so in die Glaskugel blicken lassen, Thema Stürmer. Und da scheint Kolumani ganz ein heiß Kandidat zu sein. Er hat auch selbst sich mal geäußert, dass er sich durchaus vorstellen kann, beim FC Bayern München spielen zu können und wäre auch sein Wunschverein. Also da bin ich mal gespannt, aber wollen wir auch nicht über Transfers quatschen, wollen wir erst die Frankfurter loben. Haben jetzt gewonnen gegen Union Berlin. Ich meine, wer sich jetzt noch das Restprogramm anschaut, scheint das wieder so eine schöne Geschichte zu werden für Eintracht Frankfurt und DFB-Pokal, oder darf man das gar nicht so einfach sehen jetzt mit Freiburg, Leipzig und Stuttgart?
Also erstmal, du hast es schon angesprochen, absolut verdienter Sieg. Von Union kam da, ja, das war ein bisschen schlafmützig. Und ich fand auch, Urs Fischer hat für so ein wichtiges Pokalspiel auch ein bisschen zu viel rotiert. Wahrscheinlich ist Grill eher so der Torwart für einen Pokal. Aber der sah bei dem zweiten Gegentreffer, ja, den Fehler, glaube ich, den muss er sich schon einkreiden lassen, warum er da einfach rausgeht. Also Knoche war ja noch bei ihm. Und dann lässt er sich so debütieren mit einem sehr, sehr guten geplanten Lupfer. Und das 1-0, wie du es gesagt hast, also Mario Götze Masterclass mit der Hacke, das Ding so zurückzuspielen, perfekt. Danach, ja, hat es Frankfurt wieder so ein bisschen schleifen lassen. Und ich glaube, wenn die Unioner da, ja, nochmal drangekommen wären, wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Aber letztendlich, ich weiß nicht, so Union ist halt, keine Ahnung, auswärts kann ich sie nie immer so einschätzen, aber daheim sind sie halt einfach ein absolutes Bollwerk. Die haben ja, glaube ich, 2-3 Wochen zuvor die Eintracht auch 2-0 ganz locker geschlagen. Und deswegen ist es bei Frankfurt war es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, gerade wenn man sich die Tabelle anguckt. Da kommen jetzt Teams wie Leverkusen, Wolfsburg, da könnte die Eintracht auch wirklich das internationale Geschäft sogar noch verpassen oder zumindest nur in die Conference League kommen. Und da ist das Duell jetzt am Wochenende gegen Leverkusen halt genauso wichtig, weil ja, das ist absolut wegweisend, wie es da ausschaut. Und ich finde, da hat Kolo Muani wieder einen Sahnetag gehabt. Und wie gesagt, die Frankfurter, die liegen halt diese Do-or-Die-Spiele. Das hast du auch in der Champions League gesehen, gegen Sporting am letzten Spieltag, wo es um alles ging. Klar, Napoli war jetzt vielleicht eine Etage zu hoch, weil sie mit das formstärkste Team Europas sind, auch wenn sie jetzt gegen Milan haushoch verloren haben, aber dafür können sie ja jetzt Revanche nehmen in der Champions League. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche, denke ich mal, wenn wir über die Champions League reden. Ich finde trotzdem, dass Glasner da sich was ganz Spannendes aufgebaut hat. Jedoch müssen die Frankfurter echt aufpassen, gerade nächste Saison, wenn ein Kamada weggeht, ein Lindström wird mit dem Ausland gehandelt, ein Kolo Muani, wie du es eben angesprochen hast. Also momentan glänzt sie noch, die Eintracht, gerade im Pokal, wenn sie da weit kommen. Und ich meine, ja, das, wenn wir jetzt über die vier Halbfinalisten reden, an einem guten Tag kann Eintracht Frankfurt jeden rausnehmen. Selbst an einem schlechten Tag, wenn sie hinten die Null halten und vorne für ein schnelles Kolo Muani-Tor da sind. Also können sie Freiburg schlagen, können sie Stuttgart schlagen. Und Leipzig ist natürlich wieder mal, ja, so das Pokalding die letzten Jahre geworden. Aber ich bin halt schon zuversichtlich, dass die Frankfurter wieder eine gute Rolle dieses Jahr spielen können im Pokal.
Oder vielleicht Leipzig Back-to-Back-Pokalsieger. Das wäre natürlich der Albtraum aller Albträume. Boah. So viele Fans.
Ich habe schon geschrieben, vor dem Bayern-Spiel zum Beispiel, dass wenn Freiburg weiterkommt, die Sensation schafft, bitte der BVB wenigstens die Leipziger rauskegelt. Weil dann wäre es mir im Endeffekt scheißegal, wer den Pokal gewinnt. Jetzt habe ich wieder so das Szenario, dass ich eigentlich, man hat es ja schon ein paar Mal rausgehört aus dem Podcast, ich bin als Hesse jetzt nicht immer für die Eintracht. Aber ja, außer Freiburg und Frankfurt, denen ich jetzt die größten Chancen erhoffe, VfB weiß ich nicht. Also die haben ja gerade unten, kommen ja auch gleich nochmal zu, ihr auch ihre Problemchen, auch mit dem Trainerwechsel. Und deswegen denke ich schon, dass die beiden Teams Leipzig eher mehr die Konkurrenz sein werden als letztendlich dann der VfB.
Die einzige Mannschaft außer Bayern München, die Back-to-Back DFB-Pokal gewonnen haben. Was denkst du, wer das ist?
Schwer.
Anfang 2000er Jahre.
Hat den Anfang 2000er Jahre Back-to-Back geholt. Kann ja gefühlt nur Dortmund sein, oder?
Nee. Einmal der Nachbar, Schalke 04. 2001 und 2002 haben sie tatsächlich Back-to-Back geschafft. Oh. Und danach, wenn ich jetzt richtig schaue, ist es nur der FC Bayern München gewesen. Genau, ja. Zweimal Back-to-Back und dann jetzt vielleicht RB Leipzig. Ich meine, Marco Rose ist doch ein Stein vom Herzen gefallen nach diesem Vollsprint, den man gesehen hat. Das zeigt auch, wie viel Druck momentan auf ihn herrscht. Und ich denke, da kann er sicherlich froh sein, wenn er jetzt vielleicht sogar einen Finaleinzug feiern könnte. Wir schauen mal, wie die Auslosung sein wird. Wird sicherlich dann interessant sein, wer den VfB Stuttgart bekommt. Wäre vielleicht dann Freifahrtschein ins Finale. Natürlich wollen wir hier auch jetzt nichts sagen, weil DFB-Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Aber ich muss schon sagen, 1-0 gegen Nürnberg war für mich ein bisschen zu wenig. Auch jetzt das entscheidende Tor. Ja, also da hätte der VfB Stuttgart mehr machen können. Aber hey, die sind noch im Pokal, nehmen das Geld mit. Im Halbfinale kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Haben nicht viele geschafft. Klar hatten sie einen einfachen Weg. Einen einfacheren Weg vielleicht so. Aber trotzdem, GG VfB Stuttgart. Genau, Leipzig, muss ich sagen. War Leipzig gut?
Ich würde mal kurz was zum...
Ja?
Lass uns nochmal kurz über den VfB reden, weil da finde ich es ja super spannend jetzt mit der Trainerentlassung. Und ja. Das ist ja ein Punkt, den wir ja jetzt noch einfließen müssen, dass der VfB einfach in jeder Pokalrunde einen anderen Trainer hatte. Allein daran, also das ist
auch
einfach...
Ich habe auch was mit Kanté, der hat am Anfang der Saison, hat er noch unter Tuchel gespielt. Der hat genau 3 Heimspiele jetzt für Chelsea gemacht. Der hat für Tuchel gespielt, ja. Dann für Dings, für Potter und dann für diesen Interimstrainer und jetzt wahrscheinlich für Lampard. Er hat 4 Trainer in einer Saison. Krasser Scheiß.
Und 4 Heimspiele dann.
Ja.
Die einzigen 4 Heimspiele, die er macht, dann unter neuem Trainer. Super.
Genau.
Nee, aber dann ist es wieder so eine ganz skurrile Geschichte, wenn ich mir Labbadia damals in den Interviews immer angehört habe, wo er den Enzo Millet oder wie ausgesprochen wird, der jetzt das 1-0 für den VfB gemacht hat. Ich kann mich noch dran erinnern, eine Presse von den Journalisten, der gefragt hat, wie sieht's denn um ihn aus? Und da hat Bruno ganz klar gesagt, im Training überzeugt er mich nicht, er zeigt keine Leistung, deswegen bringe ich ihn nicht. Und gerade für so einen Spieler hast du ja gesehen, was es bedeutet, einen Trainerwechsel zu machen und er sich neu beweisen kann. Und zack, bumm, ist das ein absoluter Brustlöser für ihn und er performt jetzt unter Hoeneß, macht direkt das wichtige 1-0 und ja, war dann gefühlt schon so ein kleiner Seitenhieb Richtung Labbadia, so von wegen hier, ich kann das, wenn ich will. Und ich denke halt bei Labbadia, seine Spielphilosophie und das, was er geäußert hat, ist bei so einem ganz, ganz jungen Team wie Stuttgart, die haben, glaube ich, das jüngste Team in der Bundesliga, seine Herangehensweise mit um 7:30 Straftraining oder sonst irgendwas, ich glaube, das zieht er einfach nicht. Gerade bei so einem jungen Kader oder sowas, das hat dann am Ende dann doch irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt muss man mal gucken, wie das jetzt die Entwicklung wird. Wir werden gleich auch nochmal über das Endspiel gegen Bochum reden, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel jetzt am Wochenende. Aber auch geldmäßig, du hast es angesprochen, das bringt ordentlich Geld jetzt in die Kassen und ich finde die Situation trotzdem sehr komisch. Du hattest vorher 2 Wochen Zeit, über die Länderspielpause dir zu überlegen, ob du Labbadia kickst oder nicht, hältst an ihm fest, verlierst dann an der alten Försterei sang- und klanglos 3-0 und dann entlässt du ihn direkt. Also fand ich jetzt auch irgendwie ein ganz, ganz komischer Move und letztendlich sind sie im Pokal jetzt weiter. Und ich kann nur für die ganzen Stuttgarter hoffen, dass es nicht den Bremer Weg geht, weil damals, als Bremen vor 2 Jahren runter ist, haben sie ja auch ein Halbfinale gespielt im Pokal, weil man da noch auf mehreren Hochzeiten gespielt hat. Nicht, dass es da jetzt ähnlich wird und da auch RB Leipzig die Hürde sein wird, warum man nicht ins Finale kommt, plus dann noch absteigt. Das wäre natürlich schon maximal bitter, sage ich es jetzt mal an der Stelle.
Ich denke, wir haben ja auch sehr oft gesagt, ey, diesen Feuerwehrmann da reinzubringen, das macht doch gar keinen Sinn. Geht doch mal eine andere Route. Das ist immer wieder den gleichen Kaugummi, den man rauspackt und wieder kaut und wieder ausspuckt. Und das ist immer das Gleiche. Also von daher war es eigentlich für mich schon zum Scheitern verurteilt von vornherein. Da hatte VfB Stuttgart einfach sich von diesem Traditionellen einfach mal entfernen müssen und einfach sagen müssen, alles klar, diese Bruno-Geschichte machen wir nicht mehr, wir machen jetzt was anderes. Und hey, vielleicht klappt es mit Hoeneß. Ich meine, jetzt hat man gepokert und ist weitergekommen. Schön und gut. Jetzt geht's, wie du gesagt hast, später in der Bundesliga gegen direkten Konkurrenten. Mal schauen, wie es da passiert. Aber genau, Leipzig-Dortmund. Also nochmal Frage. War Leipzig zu gut oder hat Dortmund einfach zu schlecht in diesem Spiel? Weil das sah doch schon so wie vielleicht gegen Bayern München aus, erste Halbzeit, wo wirklich nichts ging und eigentlich der FC Bayern München am Ende des Spiels nicht mit 4-2 oder sogar vielleicht mit 7-2 rausgehen konnte. Warum performt Dortmund jetzt gegen die Mannschaften nicht, wo es eigentlich um was geht? Direkte erste Platz gegen Bayern München und dann jetzt im DFB-Pokal. Was war da?
Ganz, ganz schweres Thema. Zum Thema Bayern, da haben wir ja auch noch nicht drüber geredet, zu dem Spiel. Ich fand sogar, dass der BVB die ersten 10 Minuten, Viertelstunde sogar sehr, sehr gut mitgehalten hat gegen die Bayern. Da dachte ich, oh, das könnte super eng werden. Aber dann kam halt wirklich dieser Kurbelfehler und du hast gemerkt, da fällt gleich das Zweite und das Dritte. Weil so viele Fehler, wie sie dann im Spiel hatten und jetzt gegen Leipzig, jetzt mal ohne Scheiß, da hast du ja nicht mal gemerkt, dass sie sich irgendwie aufbäumen wollen nach so einem Spiel und dass sie zeigen wollen, ey, am Vortag sind die Bayern rausgeflogen. Jetzt geben wir hier Vollgas für einen relativ leichten Weg, nehmen den ärgsten Konkurrenten mit RB Leipzig jetzt raus und haben dann gefühlt ganz, ganz große Chancen auf den Titel. Also, und da können wir wieder mit der Mentalitätsfrage kommen oder sonst irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man sich das jetzt vorstellt beim BVB. die Sache mit Hummel zum Beispiel. Ich fand jetzt persönlich seinen Auftritt gegen Leipzig, boah, das war wieder auch sehr, sehr, naja, nicht gerade Bundesliga-reif. Dann hat er wieder so Spiele, wo er funktioniert. Ein Guerrero auch sehr wechselhaft. Und ich weiß nicht, also gefühlt sehe ich jetzt unter Terzic auch nicht zwingend diese Entwicklung, die man sich erhofft hat als letztes Jahr unter Rose. Und wir sind jetzt wieder genau an dem gleichen Punkt, dass am Ende es wirklich wieder so sein muss, dass der BVB in den wichtigen Spielen einfach nicht performt. Sei es jetzt gegen Leipzig, sei es im Endspiel oder im Klassiker. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es ein Endspiel war jetzt gegen Bayern. Aber es war schon ein richtungsweisendes Spiel, weil die Bayern hätten auch sehr, sehr viel zu verlieren gehabt unter neuem Trainer im ersten Spiel. Und deswegen, also ich kann mir diese Nichtleistung, ich kann mir das auch nicht erklären. Wenn du in die Statistik reinguckst und siehst, dass im ganzen Spiel gefühlt Dortmund nur 2 Torschüsse hatte. Ich glaube, es war 2-20 oder sonst irgendwas. Und ich habe das ja schon in die Gruppe reingeschrieben. Das Spiel war so langweilig, weil es einfach so einseitig war, dass ich phasenweise auch lieber mir ein Klassiko mir angeguckt habe, weil ich mir dachte, ey, mit Hin- und Rückspiel, das ist eine Sache, die in Spanien halt noch drin ist. Da finde ich eher die Sache in einem Spiel halt spannender. Aber da war es ja wenigstens noch so, Barcelona hat das Hinspiel gewonnen. Real musste jetzt performen und die haben auch einfach performt. Und da dachte man sich nach dem 2-0, gut, jetzt kann Barca ja auch nochmal zurückkommen. Da geht es dann in die Verlängerung, ist ja nur ein Tor. Aber das Gefühl hatte ich beim BVB nach Rückstand irgendwie nie. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht erklären, an was das liegt. Und ich finde halt jetzt in Sachen Zukunft, welchen Weg will man da einschlagen? Man wird jetzt Spieler wie Bellingham, wird man zu 100% jetzt verlieren. Die Sache, wie man mit Reus umgeht, wie es mit Hummels weitergeht, Guerrero, der jetzt die letzten Wochen eigentlich im Formhoch war, der eine neue Position bekommen hat. Wie willst du dich da aufstellen? Und das wird ein kompletter Neuumbruch werden. Und ob Terzic dem Ganzen wieder imstande ist, das alles umzusetzen. Also es lastet schon sehr, sehr viel Druck auf ihn im nächsten Jahr. Und ich denke halt, mit einem Sieg gestern, also wir nehmen am Donnerstag auf, hätte er es das viel, viel leichter gehabt, weil dann bin ich mir eigentlich sicher, dass der BVB wahrscheinlich sogar den Pokal geholt hätte. Und dann, ja, wäre man da ein bisschen ruhiger an die Sache gegangen. Aber jetzt weiß ich nicht. Also es ist sehr, sehr seltsam, wie der BVB auftritt und jetzt gerade vor so einem nächsten wichtigen Spiel gegen Union Berlin, die ja selbst auch im Nacken vom BVB jetzt sind. Also, das sind auf jeden Fall gerade sehr, sehr heiße Wochen und es ist super entscheidend, wie die Mannschaft jetzt eine Reaktion zeigen wird, weil ich habe es immer wieder gesagt, der BVB hat für mich dieses Jahr oder durch die Siegesserie, natürlich haben sie eine super Zeit und die waren super erfolgreich, aber nicht jeder Sieg war gleich dominant. Nicht falsch verstehen, das muss keine Mannschaft, die muss nicht jedes Spiel dominieren, aber Dortmund hatte dieses Jahr schon enorm viel Spielglück und haben sich hier und da mal die Punkte leicht ergaunert, sage ich jetzt mal, aber so ein Spiel wie gestern, ohne Scheiß, also die hätten schon gefühlt nach einer halben Stunde oder nach einer ersten Halbzeit hätte das Ding schon 3-4-0 stehen müssen für RB. Und das ist für Dortmund einfach ein Armutszeugnis, wenn du dann auch davor gegen die Bayern innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel auch schon entschieden ist. Also das zeigt auf jeden Fall das andere Gesicht des BVBs und das muss sich dringend ändern, weil ansonsten sehe ich da keine Kehrtwende. Und jetzt geht es für beide Teams nur noch um die Meisterschaft, sprich für Bayern, über die wir jetzt auch nochmal gleich reden werden, denke ich. Also, außer für Bayern logischerweise noch Champions League, die jetzt dann auch nächste Woche ansteht. Es ist, sage ich jetzt mal, ein heißes Eisen, weil wenn Dortmund da jetzt weiterhin Punkte lässt und am Ende die Bayern 2-3 Spieltage vor Schluss dann doch schon die Meisterschaft drin haben, wird man sich auch in Dortmund überlegen, woran hat es jetzt am Ende gelegen? War wirklich das Spiel, das wir in München verloren haben, wieder mal das Entscheidende und danach eine schlechte Phase gehabt, bevor man diese gute Phase hatte? Also das ist einfach, ich habe jetzt gerade einen kleinen Monolog gemacht und ich kann mir selber nicht erklären und ich glaube, die Dortmund-Fans können das noch weniger. Also das ist einfach ein großes, Unverständnis, was da gestern ablief in Leipzig.
Niklas schreibt, wilde Nummer, eben Zug und Gleis evakuiert am Flughafen, weil einer eine Waffe hatte. Polizei hat alles abgeriegelt und Gleis gesperrt. Junge, Frankfurter Na, Geschichte, glaube ich. Oder wo, nachdem, ja. wo er in welchem Flughafen gelandet ist. Aber
ah ja, schon Frankfurt, denke ich mal. Ja, ja. Frankfurt.
Junge, Junge, wilde Sachen. Ja, zu den Bayern kommen wir auch tatsächlich. Ich meine, diese Euphorie nach dem Dortmund-Spiel, Tuchel macht weiter und ja, alles ist jetzt, alles blüht schön wieder und alles ist, alles wieder froh und die Stimmung ist wieder sensationell und die Spieler spielen wieder sensationell. Nix war's. Wenn du denkst, Freiburg ist eine leichte Nummer, dann kriegst du auch verdienterweise den Gnadenstoß, meiner Meinung nach. So, und wahrscheinlich, ja, denke absolut. Ich, hat der FC Bayern München Freiburg auf jeden Fall unterschätzt. Also, so sehe ich das, weil das Spiel, ja, Bayern hat dominiert, schön und gut, aber Tuchel hat es auch gesagt, das waren gefühlt so zwei Schüsse, zwei Tore. Sonntagsschuss macht man nicht jeden Tag und dann noch in der letzten Minute einen Elfmeter bekommen, aber das sind genau, so ist der Fußball, er bestraft dich, wenn du nicht eiskalt bist. Wie oft hat bitte ein Sané abgespielt, anstatt abzuschließen oder man war nicht konsequent genug vorm Tor. Also da muss man sich selbst an der eigene Nase fassen. Klar, Trainer kann jetzt meiner Meinung nach jetzt nichts dafür, hat die Leute aufgestellt, die gut gespielt haben gegen Dortmund. Er hat einen Wechsel gemacht mit Davis gegen Cancelo. Wobei jetzt auch nicht der beste Abend von Cancelo, nichtsdestotrotz muss man da einfach mehr machen. Jetzt kein Triple, ich würde sagen sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich kämpft man nur noch um den Bundesliga-Titel, weil Champions League wird nicht einfacher. Es geht gegen City und wenn man City sich gerade anschaut, bei aller Liebe, Alter, wer will diese Mannschaft schlagen, ne? Wenn nicht vielleicht nur Real Madrid. Ihr kennt ja diese Nummer. Real Madrid schlägt immer die größten Mannschaften mit irgendwie Glück oder was auch immer. Aber ja, ich sehe da wirklich schwarz jetzt, wenn man gegen City nicht performt. Das wäre jetzt nach Freiburg, nach der kleinen Revanche, das nächste große Spiel für Tuchel. Und ich kann nur sagen, Glückwunsch Freiburg, die haben einen Plan gehabt, sind reingegangen, sind tief gestanden, ja, haben aber auch gesagt, okay, wir werden sicherlich Chancen haben, diese nutzen und dann müssen wir an uns glauben. Ich meine, wenn man nach 1-0 zurückliegt in München, gibt es schon die eine oder andere Mannschaft, die vielleicht schon aufgibt und sagt, okay, das war's hier, wie du immer schön sagst, Zahnarztbesuch oder Arztbesuch, der typische. Nein, sie haben weitergemacht, haben ihren Plan strikt eingehalten, wirklich die Formation hinten fand ich sehr, sehr kompakt, haben Bayern schon spielen lassen, aber auch nicht gefährlich werden lassen, so. Und wenn genau. du dann einmal eins zusammenzählst, ja, hat man einfach an diesem Abend, wie auch Streich gesagt hat, Quäntchen Glück gehabt und man ist jetzt weiter. Ja, aber ich denke, vielleicht mal an der Frage anzuschließen, denkst du auch, dass Bayern jetzt eventuell dieses Jahr nur noch um einen Titel kämpft?
Boah, das ist eine sehr spannende Frage, weil Tuchel ist ja auch ein Spezialist, wenn es gegen Guardiolas City geht. Und da hat er, glaube ich, auch eine relativ gute Quote. Aber wenn ich mir das Spiel jetzt angesehen habe, da wurden, Brazzo hat es ja auch schon gesagt, so eklatante Baustellen bei den Bayern einfach sichtbar. Du brauchst vorne in dem Bayern-System einfach einen Zielspieler. Ich nehme jetzt mal Niklas Füllkrug bei Werder Bremen als Beispiel rein. Den kannst du mit langen Bällen füttern, der droppt dir die Bälle und legt sie seinen Mitspielern auf. Auch ein Gregoritsch, das war das Mittel von Streich schlechthin. Lange Bälle auf Gregoritsch, der die Bälle vorne festmacht und seinen Mitspielern auflegt. Und so einen braucht halt auch die Bayern. Und mit Choupo-Moting, der sich hier und da mal fallen gelassen hat, er ist für mich jetzt kein Zielspieler vorne. Also dann finde ich halt auch, dass die Debatte um einen neuen Stürmer, die muss halt einfach aufgemacht werden. Und wie du es eben so schön gesagt hast, gefühlt haben die Bayern um den Strafraum gespielt. Das hat so ein bisschen was von Handball-Vibes gehabt, weißt du? Man hat versucht, die über die Außen irgendwie nass zu machen oder sonst irgendwie. Aber man ist ja gefühlt kaum richtig vors Tor gekommen und hatte keine gefährlichen Abschlüsse. Und man muss auch wirklich sagen, das 1-0 für die Bayern, also war das für dich ein Foulspiel? Also für mich ist es schon eine klare Form von Runterdrücken an Eggestein. Und das hätte in meinen Augen einfach sowas von reviewed werden müssen. Während ich beim 2-1 schon sagen muss, wir haben eine Regelung, die eigentlich sagt, prallt der Ball vom Körper, vom eigenen Körper ab und geht an die Hand. Ja, aber Musiala macht trotzdem eine sehr, sehr komische Handbewegung und im Hintergrund sieht man ja auch schon De Ligt, der sich denkt, oh fuck, das ist eigentlich eine klare Sache. Also ja, darüber kann man auch streiten, weil ich habe schon andere Elfmeter gesehen, aber letztendlich hat die Hand da oben leider nichts zu suchen. Aber für mich kann man auch über das 1-0 definitiv diskutieren, weil für mich ist es schon deutlich aufstützen, wenn er mit beiden Händen den Gegenspieler runterdrückt. Aber da ja, haben wir jetzt also, wieder einen Streitpunkt.
Ich weiß nicht. Ich meine, es ist echt schwer. Also ich würde den nicht pfeifen. Ich hätte den so gegeben, wie der ist. Das war für mich in Ordnung. So, ja, ich fand jetzt die Aufruhr auch erst, ich hab die erst durch Social Media quasi so richtig mitbekommen. Also für mich, als ich das Spiel live angeschaut habe, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das könnte ein Foul gewesen sein oder was auch immer. Erst dann. Und ich denke, gegen den FC bei München in Social Media shootet man schon gerne öfters. Von daher waren sich dann auch alle einig, alles klar, Foul. Ja, im Nachhinein, wenn es das Spiel entschieden hätte, wäre es sicherlich ein großes Thema geworden. Aber so, ja, ist jetzt das Ganze vergessen. Es zeigt auch, wie krass, also gute, positiv daraus zu ziehen ist, Standardsituation hat Tuchel wieder gut eingeführt beim FC Bayern München. Schlecht, ja. Aus dem Spiel macht man kein Tor. man kann es quasi so und so sehen. Von daher, im Großen und Ganzen, diese DFB-Pokal-Ausgeschichte hat jetzt für mich eben, weil du gesagt hast, okay, der ist ein Guardiola-Typ, der kann ihn verstehen und kann vielleicht eine Taktik dran arbeiten. Weiß jetzt nicht, ob das reicht für die Zeit, die er schon da ist, jetzt schon eine Taktik mit Bayern München so zu erstellen, dass das großen Man City da schlägt. Und ich denke, wir müssen nur einen Namen nennen, Haaland, der momentan mehr Tore schießt als Spiele spielt.
Muss ich auch sagen, hast du das Spiel gegen Liverpool gesehen? Also ich fand City ohne Haaland sogar deutlich stärker als mit Haaland in dem Spiel. Also gerade dieses spielerische Element, wenn du einen anderen Stürmertyp da vorne drin hast, der eher mitspielt, wie ein Kevin De Bruyne, der wieder phänomenal war. Also ich fand ihn jetzt gegen Liverpool zum Beispiel eher unsichtbar, den Haaland. Aber ja, das ist halt die Stärke von Guardiola, der kann aufstellen, wie er will. Und
hat noch gar nicht gespielt.
Ja, deswegen ja, aber ich fand es jetzt vom Spielerischen her, fand ich es ja jetzt sogar noch besser als mit Haaland, traurigerweise.
Ich denke, das hat einfach nur gezeigt, dass Man City eine gute Mannschaft ist, auch ohne Haaland. So, vorher, ich meine, letzte Saison hat man ja auch keinen Haaland gehabt und dann hat man ziemlich guten Fußball gespielt mit einem Fake-Neuner oder so. Und jetzt, okay, Haaland, aber man hat trotzdem diesen Alvarez, also bei aller Liebe, das ist auch kein schlechter Stürmer. Also diesen richtig,
ja,
richtig...
Ja, bei der WM auch ordentlich Betrieb gemacht, ja.
Richtig, richtig gut besetzt. Von daher, ja, Haaland ist, denke ich, einfach mal nochmal ein Puzzleteil, was viele Probleme löst, wenn man keinen Neuner hat bei Man City. Aber du hast recht, ohne Haaland können sie auch. Und da sind sie nochmal gefährlich. Aber jetzt nochmal, um die Frage zu kommen. Bayern, diese Saison, nur einen Titel? Ja oder nein?
Also, wäre es nur ein Spiel, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bayern sie geknackt hätten. Aber mit Hin- und Rückspiel, es ist einfach eine Urgewalt. Leipzig hat es ja selber erfahren. Wir haben es ja damals auch getippt, dass Leipzig im Hinspiel City schon kitzeln kann. Aber dann im Rückspiel haben sie die volle Drachprügel bekommen. Und ich habe da echt Bedenken, dass das Tuchel schafft, weil einfach City... Ja, City ist halt einfach vom Kader her nochmal eine ganz andere Standing, sag ich jetzt mal, auf jeder Position. Die Bayern sind in ihrem Kader aber auch nicht schlecht. Aber wie ich schon sagte, so auf manchen Positionen ist da noch so eine Unklarheit. Und während Pep sich da die letzten Jahre ja schon da easy was aufbauen konnte, seine Zielspieler hat er ja alle bekommen, die er wollte, und Bei Tuchel muss man erst noch sehen. Der Kader ist ja jetzt nicht unbedingt auf seinen Spielstil zugeschnitten. Und deswegen, ja, also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Eisen. Aber ich denke, wir werden in der Folge mit Niklas dann nochmal speziell drüber reden. ich denke auch mit Hin- und Rückspiel könnten wir dann, die Bayern dann draußen leider sehen. Aber unsere Prognosen werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren.
Ich würde sagen, wir machen mal diesen Part, was heißt das jetzt für die Bundesliga, wenn wir es ganz kurz abschließen können für Dortmund und Bayern. Bevor wir jetzt natürlich auf die restlichen Spiele kommen, im nächsten Spieltag. Also warum habe ich dir jetzt die Frage gestellt? Weil, wie du schon sagst, nur ein Titel, neuer Trainer. Denkst du, man sieht dann den FC Bayern München auch nochmal aggressiv im Sommer scouten? Man hat, wie gesagt, sich jetzt immer wieder ja so im Nebensatz geäußert, ja, Stürmer hin und her, wisst man noch nicht. Und mit jedem missglückten Spiel oder mit jedem Missgeschick oder jeder Niederlage addiert man quasi nochmal so Aussage nach Aussage und häuft sich irgendwie im Hintergrund so ein Geldberg an und gibt den dann im Sommer aus für einen guten Stürmer. Man weiß es ja nicht. Aber ja. Theoretisch ein Titel für den FC Bayern München ist viel zu wenig, ja. Ist kein Untergang, aber stell dir vor, was heißt das jetzt für die Bundesliga, wenn man ohne Titel jetzt am Ende rausgeht? Es ist ja noch nichts passiert. Dortmund könnte ja immer noch anschließen, okay? Eben. Klar, im direkten Duell. Aber was passiert denn, wenn jetzt der FC Bayern München, und ich denke, das passiert auf jeden Fall, weil man hat es diese Saison gesehen, dass man auch unter Julian Nagelsmann auch Spiele unentschieden spielt, verliert. Also das wird Tuchel, glaube ich, nicht verhindern können. Da werden auf jeden Fall einige Unentschieden vielleicht stattfinden. Und dann hat Dortmund eben die Chance, dann aus eigener Kraft aus den ersten Platz zu holen. Und daher, was heißt es jetzt für die Bundesliga, wenn der FC Bayern, oder was heißt für der FC Bayern München, wenn er auch nicht mal die Bundesliga gewinnt, am Ende der Saison ohne Titel rausgeht?
Ja, das wäre schon sehr, sehr gruselig. Zumal man auch echt sagen muss, jetzt das war jetzt das dritte Bayern aus vor dem Halbfinale. Und das ist schon für eine Mannschaft, für den FC Bayern, die davor, ich meine, über 10, 11 Jahre immer mindestens im Halbfinale, die hatten gefühlt eine Streak, genau wie jetzt in der Bundesliga als Meister, dass sie immer unter den Top 4 waren. Und sei es dann mal ein Halbfinale gegen Dortmund oder mal ein verlorenes Finale gegen was weiß ich wen. Aber das gab es halt nicht so oft. Und wenn du jetzt 3 Jahre am Stück nicht mal ins Halbfinale kommen kannst, du verlierst gegen Kiel in der zweiten Runde, kann passieren, ist halt mal so, nachdem du das Triple holst, passiert. Dieses 5-0 von Nagelsmann in Gladbach in der zweiten Runde, gut, in der zweiten Runde Gladbach zu bekommen als großen, sage ich jetzt mal, ja, Gegner, wo man nicht so gut aussieht, kann auch passieren. In der Höhe natürlich absolut schlecht und, aber dann jetzt auch wieder, man ist eigentlich schon kurz wieder vorm Halbfinale und dann lässt du dir die Butter so vom Brot schmieren. Also das ist für mich, ja, gefühlt spielt man die letzten Jahre immer nur um einen Titel und das ist die Meisterschaft. Und in der Champions League muss man sich den Großen halt irgendwie auch unterordnen. Und deswegen, also ich sehe es halt irgendwie kommen und fallen immer mit dem DFB-Pokal. Und wenn die Bayern halt die letzten 3 Jahre, also das ist eigentlich für den FC Bayern Standard, den Pokal muss man definitiv holen. Weil das gehört einfach zum Repertoire. Wenn du K.O.-Spiele hast und über 90 Minuten, klar, kann da hier und da mal ein Außenseiter dich ein bisschen ärgern, aber letztendlich ist das definitiv der Anspruch, immer mindestens das Double zu holen. Und wenn du es die letzten Jahre nicht gepackt hast, da läuft da schon irgendwas grundsätzlich schief. Und ich denke, Brazzos Zeit, also ich glaube, nach dem Freiburg-Spiel wird er selber gemerkt haben, hier, wie bei dem Film Time Out mit Justin Timberlake. Kennst du den Film?
Ja,
und ich denke halt, mit dem Spiel gegen Freiburg ist seine Uhr mal mindestens um einen Tag ist safe mal nach unten gegangen, weil Kahn wird sich auch denken, ey, das nimmt langsam nicht mehr so Hand und Fuß, wie wir jetzt agieren. Und klar war zum Beispiel Mané ein super großer Transfer, aber letztendlich ist er genau nicht die Lücke, die bei den Bayern gerade gebraucht wird. Seine Verletzungen natürlich auch und seine ganzen Abseitstore, dann würden wir hier anders über ihn reden. Aber man muss schon sagen, dass er nicht so performt wie in Liverpool-Zeiten. Und das hat ja auch ein Plätti rangebracht. Zum Beispiel ihn ein bisschen mitgestichelt. Wann sehen wir endlich den Mané aus Liverpool-Zeiten? Und das sind halt einfach alles Punkte. Ich weiß nicht, aktuell trifft es ganz gut, was man immer zu den Bayern früher gesagt hat, so von wegen FC Hollywood. trifft es eigentlich aktuell wirklich super gut und gefühlt ist da mehr Chaos als Verstand, obwohl man, wie gesagt, jetzt mit Nagelsmann noch in allen drei Dingern drin war, in allen drei Wettbewerben, hat man sich das jetzt gefühlt alles so ein bisschen verschossen, weißt du, so von 0 auf 100 kompletten Umbruch, wenn ich gehört habe, dass die Mitglieder teilweise sogar jetzt also zumindest im vierstelligen Raum sind da jetzt Mitglieder ausgetreten, weil sie einfach das nicht mehr wahrhaben wollten, wie sie agieren, die Verantwortlichen. Wenn ich da einen Heiner zum Beispiel sehe, wie er das Ganze mit Nagelsmann gemanagt hat, ein Oli Kahn, Bratzo, wie gesagt, die sehen da auch irgendwie total Chaos in der Führungsriege. Und da muss man sich jetzt mittlerweile schon hinterfragen, wenn man jetzt seit über 3 Jahren nicht mehr den DFB-Pokal holt, was da eigentlich schief geht. Und die Bundesliga ist jetzt auch unnötigerweise super spannend. Also ja, das ist gerade ein sehr, sehr großes Fragezeichen, wie es da weitergeht. Aber ich bin so gespannt auf nächstes Jahr unter Tuchel. Und wenn es da dann auch zu Reibereien kommt, dann, boah, Prost Mahlzeit.
Wir können das Ganze eigentlich auch rüber projizieren auf Dortmund. Ich denke auch
genau,
noch
ein Tuchel. Genau, das auch angesprochen. So, ja.
Ja, genau. Ich denke auch, was man noch hinzufügen könnte bei Bayern, mehr Trainer kannst du nicht rauskicken. Ne? Also am Trainer kannst du nicht liegen. Spieler hast du.
Ja.
Du hast gefühlt den besten Kader seit Jahren. Das heißt, vielleicht müssen dann sogar vielleicht Bratzo, wer auch immer da oben, seinen Job kündigen, weißt du so, oder zurücktreten. Vielleicht kommen wir dann so weit, weil du hast Änderungen getätigt, aber es gibt keinen entscheidenden Punkt, wo man sagen muss, okay, das war jetzt der Knackpunkt, genau das war das Problem. Ich hab nicht das Gefühl, dass es da ist. Wir können natürlich auch Tuchel Zeit lassen und ihn dann quasi am Ende der Saison nochmal bewerten. Aber ja, projiziere das Ganze mal auf Dortmund. Auf Dortmund, gut, DFB-Pokal raus, ist ja eigentlich eher so anders als bei Bayern, ne? In der Bundesliga hat man keine Chance, so die Bayern auf 34 Spieltage zu überholen. Aber im DFB-Pokal könnte man quasi dann dadurch einen Titel in der Saison holen. Und jetzt bist du auch nochmal raus aus dem Punkt. So, jetzt gehst du wieder mit leeren Händen raus. Du hast vorhin schon theatrisch kritisiert, dass es nicht unbedingt jetzt ein Fortschritt gab gegenüber Rose oder was auch immer, gegenüber Borussia Dortmund, was wir so aus der Vergangenheit kennen. Ich habe das Gefühl auch, dieses Jahr ist wirklich Jude Bellingham so der einzige Lichtblick mit vielleicht Guerrero ein bisschen, der sich wieder gefangen hat. Kobel
Marius
natürlich.
Marius Wolf würde ich auch noch reinnehmen. Marius Wolf spielt
Kobel,
auch eine
Wolf,
gutes Jahr.
Genau. Aber mir fehlt auch ein bisschen so dieses typische Borussia Dortmund. Wir haben ab und zu diesen, wie hieß der nochmal, wie der immer, wenn er eingewechselt wird, trifft. Auch offensiv dann. Ja. Der nächste Jadon Sancho wurde er genannt.
Gio Reyna.
Nein, der andere, der jüngere.
Beino Gittens,
genau. Mir fehlt so das bisschen so, dass da mehr Risiko gegangen wird. Ich sehe jetzt oft auch immer die gleichen Männer in der Startelf.
Mir fällt gerade zu Beino Gittens ein Witz ein.
Hau los.
Was sagt man, wenn man seinem Kollegen einen Ratschlag gibt, dass er sich keine Katzenbabys kaufen soll? Auf Englisch. Buy no kittens.
Oh Gott, das
passt doch, oder?
Ich sehe es jetzt schon. Ich habe die Hälfte weggeschaltet.
Buy no kittens.
Genau.
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber es ist mir gerade.
Nee, mir ging es nur darum, so diesen Fortschritt, ich sehe den nicht. Ich irgendwie bei Terzic, wie gesagt, ich sehe auch voll oft immer die gleichen Männer auf dem Platz. Mokoko ist gefühlt gar nicht wichtig in der Elf. Hast du auch das Gefühl, dass jetzt, was heißt das jetzt für die Bundesliga aus Dortmunds Sicht, nur noch diese Saison vor sich hinspielen bis zum Ende und das war's? Oder siehst du noch eine realistische Chance, sogar nochmal vielleicht jetzt auf dem ersten Platz ranzukommen oder was auch immer?
Ja, noch sind es ja nicht so viele Punkte auf die Bayern und ich will jetzt nicht so unbedingt jetzt hier alles vor die Karre schmeißen, aber wie ich vorhin schon wieder geteased habe, so das ganze Jahr vom BVB läuft mit eigentlich relativ viel Spielglück. Also allein der erste Spieltag gegen Leverkusen hätte man schon nicht gewinnen dürfen, sind wir mal so ehrlich. Und hier und da hatten sie auch glückliche Siege. Natürlich in der Champions League war es mega bitter mit dem Elfmeter und es hat alles sehr, sehr Parallelen gehabt wie zu dem City aus vor ein paar Jahren. Jetzt im Pokal halt, das war halt überhaupt gar nichts. Deswegen, also für Dortmund ist das jetzt gerade noch ein großer Strohhalm, die Bundesliga, dass man da jetzt wirklich bis zum letzten Spieltag mit dem Bayern gleich auf ist, dass man mal wenigstens diese Spannung hat und diese Spannung hochhalten kann, um, ja, es wäre super geil, mal am 34. Spieltag ersten Meister zu haben. Und das muss jetzt das Ziel vom BVB sein, dass man da einfach die Bayern halt kitzelt und versucht, Marathon halt zu machen und ihnen einfach Schritt bei Schritt mitgeht. Und wie ich schon eben sagte, unter Terzic, es ist eher so der Kumpeltyp-Trainer. Und ich denke, dass die Fans sich genau so einen wünschen, der die Spieler mitnimmt, auch das Publikum. Ich würde ihn als Dortmund-Fan, ich würde ihn auch total feiern. Aber ich finde halt trotzdem, über das ganze Jahr hinweg gesehen, habe ich noch nicht so die große Entwicklung beim BVB gesehen. Also auch in den großen Spielen, wenn es dann drauf ankommt, ein Gregor Kobel, wie du schon angesprochen hast, ist ein super Torwart, hat super Leistung gehabt, aber irgendwie genau in den Partien, wenn es wichtig ist, hat er einen kleineren Patzer drin. Kann natürlich Zufall sein oder Schicksal, aber es ist trotzdem halt unglücklich und da darf dich eigentlich so ein Fehler nicht komplett aus der Bahn werfen. Und letztendlich hat man echt Glück gehabt, dass die Bayern mit Coman oder sonst wie sie hießen, nicht da schon früh in 4-5-0, 6-0 draus gemacht haben, weil gefühlt sind die da einfach alle nur alleine auf Kobel dann zugelaufen. Und am Ende hast du noch so ein bisschen Ergebniskosmetik gemacht und das war dann jetzt aber auch ja nur so die halbe Miete. Deswegen, also für Dortmund wird super wichtig sein, dass man da jetzt wenigstens ganz, ganz lange den Titelkampf spannend hält. Das hatten wir, wie gesagt, die letzten Jahre gefühlt nicht, weil die Bayern halt einfach über 34 Spieltage nicht schlagbar sind. Und wenn man da so ein Szenario rauskitzelt, dann ist vielleicht sogar mal was drin. Aber ich gebe der Sachen vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von maximal 5%, aber wirklich nur maximal.
Max. Bino Kittens. So.
Bino Kittens, genau.
Wir machen noch kurz den Spieltag zu Ende und tippen mal kurz durch, was wir uns da überlegen, wie es ausgehen könnte. Das erste Spiel ist tatsächlich auch Borussia Dortmund dran gegen Union Berlin. Ja.
Was sagt man dazu? So schwer.
Echt? Du hast vorhin gesagt, Union Berlin auswärts macht nichts. Wäre einfach ganz einfach eigentlich, oder?
Ja, an sich schon, aber Union wird ja selber auch auf die Tabelle gucken und wird wissen, was das jetzt für Matchpoints sind, wenn sie da jetzt 3 Punkte aus Dortmund entführen. Und sie haben ja gefühlt jetzt auch nur nicht Vollgas gegeben gegen die Eintracht. Hat ja Dortmund gefühlt auch nicht gegen Leipzig, also.
Dortmund darf jetzt an den letzten 8 Spieltagen noch 5-mal zu Hause ran.
Ja, und zu Hause sind sie, glaube ich, sogar das formstärkste Team, beziehungsweise das stärkste Team.
Noch kein eiserner Sieg in Dortmund. Noch nie gewonnen. 3 Niederlagen in der Bundesliga, 2-mal dort sogar im DFB-Pokal ausgeschieden.
Du mit deinen Statistiken, du gehst wahrscheinlich ganz sicher mit dem BVB. Aber ich tue mich da irgendwie schwer, weil ich glaube, Union wird da auch...
Red weiter. Das ist nur ein Hintergrundsong.
Ich denke...
Ja. Yeah.
Also du gehst sicher mit dem BVB, so bist schon, aber ich habe irgendwie Lunte gerochen, dass da Union eine Chance sieht und wenigstens einen Punkt entführen kann und deswegen gehe ich auf ein 1-1.
Okay, für mich 2-0, Borussia Dortmund, ich denke, jetzt erst zurecht, weißt du, jetzt erst zurecht.
DFB-Pokal, das hätte man sich doch an... Ja, aber die Bayern fliegen raus im Vortag, das hätte man sich doch jetzt am Mittwoch mal gewünscht vom BVB, jetzt erst recht.
So,
da haben wir doch gute Chancen auf den Titel.
Eben ist kein Ponyhof, von daher, jetzt, ich finde, jetzt muss dann auch jedem wirklich klar sein, okay, letzter Titel, den man holen kann. Das war's. Mehr gibt's da nicht. Jude Bellingham verlässt vielleicht den BVB im Sommer. Also das könnte auch für ihn so quasi ein kleiner Reiz sein. Wobei, der ist gar nicht zu kritisieren eigentlich. Von daher, ich gehe einfach mit Borussia Dortmund mit und denke, das wird auf jeden Fall nochmal spannend gegen Ende der Saison. Dann das nächste Spiel, auch interessant, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Xabi Alonso, der hat ja gefühlt super Jobs abgelehnt und will noch bei Leverkusen bleiben. Ich denke, ist auch ein richtiger Schritt erstmal. Vielleicht ist er im Sommer doch weg, weiß man nicht, bei diesen Trainern, die nur quasi ein bisschen Trainerluft schnuppern wollen und dann wieder zu einem besseren Verein wechseln. Aber Eintracht Frankfurt, wirklich, ist jetzt seit 5 Bundesligaspielen sieglos. Das ist schon hart. Du hast mal in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, Glasner versucht wirklich so hart es geht rauszufliegen. dieses Jahr Champions League zu erreichen, sieht schwer aus. Wirklich sehr, sehr schwer aus. Von daher ist eigentlich DFB-Pokal so vielleicht der Schritt, auf den man sich konzentrieren kann. Ich denke auch jetzt hier gegen Leverkusen, es werden Tore fallen, aber ich glaube, Leverkusen schlägt sich am Ende durch.
Gehe ich mit, wenn ich die letzten Spiele mir angucke, als die beiden Teams aufeinander getroffen haben, da sind da Tore en masse gefallen und meistens auch übelste Zerfickung. Also 5-1 im Hinspiel, letztes Jahr 5-2 für die Eintracht. Davor mal 4-0 für Leverkusen, 6-1 für Leverkusen. Also die geben sich richtig und ich sage auch, das wird ein eindeutiges Ding für Leverkusen, weil ich sie einfach für aktuell sehr clever halte und Xabi Alonso findet momentan die richtigen Worte anscheinend in der Kabine und Flo Wirtz ist einfach für mich, also ich will unbedingt spätestens bis zur Europameisterschaft dieses Duo mit Musiala und Wirtz sehen. Ich glaube, das wird unsere Hoffnung für die Nationalmannschaft, die beiden auf der 10 zusammen. Boah, da freue ich mich schon richtig drauf, die zusammen zu erleben. Aber ich glaube auch, dass dann Leverkusen sich durchsetzen wird mit einem 3-1.
Ich würde sagen, wir machen wieder abwechselnd die Spiele. Ich gehe mal mit den Bayern, weil nächstes Spiel heißt für dich Werder Bremen. Freiburg-Bayern, was kann man sagen? Ich glaube, Revanche ist das Sprichwort. Tuchel muss das Ding gewinnen, weil vor einem Champions-League-Spiel gegen Man City darfst du kein Spiel verlieren. Das geht voll dann an die Moral und da gibt es nichts anderes als einen Auswärtssieg. Von daher gehe ich hier mit den Bayern mit. Interessant wird eher Mainz gegen Bremen. Digga. Das wird für dich nicht einfach.
So interessant ist das Spiel jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Für Mainz könnte es interessant werden, wenn es dann weiterhin an Leverkusen und an der Eintracht dranbleiben. Vielleicht sogar an Leipzig, je nachdem, was die am Wochenende machen, weil die sind so gerade das Danny Phantom der Bundesliga. Also die hat niemand so wirklich auf dem Schirm gehabt, ihre ganze Serie. Und jetzt nach dem 3-0 gegen Leipzig, also da merkt man mal, was ein guter Stoßstürmer, den man jetzt im Winter geholt hat, was der ausmacht mit Ludovic Ajorg. Also einfach nur Wahnsinn, wie er das Ding da zum 2-0 reinmacht. Für mich ein sehr, sehr schönes Tor. Ja, und jetzt treffen sie auf einen Gegner, der momentan ein bisschen verunsichert ist. Also gegen Hoffenheim hast du eigentlich ja total gemerkt, wer gerade eigentlich unten drin ist. Und das ist Hoffenheim. Und Hoffenheim hat genauso gespielt, wie man als Team, die gerade gegen den Abstieg kämpfen, spielen muss. Hinten kompakt einigermaßen stehen und dann über einzelne Konternadelstiche setzen. Und dann hast du halt eben nur 2 Torchancen über Flanken, die du direkt nutzt. Und hinten hast du halt einfach das Quäntchen Glück. Klar, Bremen hat am Schluss einen Pfostentreffer gehabt, plus halt den Elfmeter, der dann durch VAA gestrichen wurde. Auch zu Recht, logischerweise. Aber man merkt schon, in Bremen ist man gerade schon wieder verunsichert, so von wegen, welche Richtung geht's und weil es halt wieder die typische Punktzahl ist mit den 31. Also ich hoffe mal, dass man das sich da jetzt besser verkaufen kann. Und beim Hinspiel war ich ja schon im Stadion und da war es eine ganz andere Stimmungslage. Also da sah die Welt noch einigermaßen gut aus für Werder. Jetzt mittlerweile merkt man, Mainz ist gerade gefühlt im Aufwind, sind, glaube ich, das zweitstärkste Rückrundenteam. Also da ist die Hoffnung einfach da, dass die jetzt gegen so einen Gegner vielleicht mal einbrechen, aber ich glaube es tatsächlich nicht und ich sage, dass die Mainzer das am Ende 2-1 gewinnen werden.
Okay. Oh, sehr interessant. Augsburg gegen Köln.
Aber ich habe es jetzt nur getippt, weil immer wenn ich auf Werder tippe, dann verlieren sie.
Genau. Gut.
Ja, gut.
Augsburg-Köln. ist für mich so ein Unentschieden-Ding, gefühlt im Bauch. Sogar vielleicht so ein zu Null-Ding, die der FC Augsburg jetzt gegen Köln hat. Von daher, ich habe da echt nicht viel zu sagen. Kann nur punktetechnisch vielleicht was benennen, dass Augsburg zum Beispiel 13 von 15 möglichen Punkten aus 5 Heimspielen im Jahre 2023 holte. Stark. Gebe aber mal das Ganze in Unentschieden, wie gesagt, aus Bauchgefühl. Interessanter vielleicht, Hertha für dich gegen RB Leipzig.
Ja, also Hertha gegen Leipzig, das ist auch ein Spiel, wo ich sage, Leipzig in der Liga momentan auch total underperformed. Jetzt hatten die halt so einen guten Auftritt gegen Dortmund. Ist schwierig jetzt zu sagen. Die Hertha ist momentan auch so, hat hier und da mal ihre Spiele jetzt immerhin einen Punkt in Freiburg entführt, auch verdient. Ich würde mal sagen, für beide Teams super wichtig, weil Leipzig muss es auch langsam in Form finden in der Liga, um wenigstens noch die Champions League zu erreichen, die Top 4 anzugreifen. Und für Hertha ist es auch exorbitant wichtig, gerade weil unten die Teams, die direkten Duelle, zu denen wir jetzt am Sonntag dann auch noch kommen werden, stehen ja auch noch an und da wird es auf jeden Fall vermutlich einen Sieger geben. Also da für Leipzig, für die Hertha natürlich enorm wichtig. Und mit Leipzig haben sie aber gerade einen sehr ungünstigen Gegner, weil sie jetzt Selbstvertrauen getankt haben jetzt im Pokal. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass nach einem dicken 3-0 Mainz, nach Leipzig hat ja gefühlt die letzten 3 Spiele nicht mehr getroffen. Also gegen City nicht, gegen Bochum haben sie kein Tor gemacht, gegen Mainz kein Tor. Und wenn du das mal anguckst, das ist schon heftig. Also gerade Bochum und Mainz in der Liga kein einziges Tor zu machen. Ja, wenn sie das Tor finden, dann wie gegen Dortmund, dann glaube ich, wird die Hertha sang- und klanglos da untergehen, auch zu Hause. Aber die Hertha wird da schon einigermaßen einen Plan haben, gerade mit dem Verteidigen. Bei der Hertha, es ist halt wirklich, ich weiß nicht, so offensiv. Ja, sie setzen da viel auf die Berliner Jugend, die sich da dann durchwursteln. Nankam gefällt mir da eigentlich ganz gut, aber die Neuverpflichtung auch wieder so mit Kanga und Cigerci, es ist alles nicht so das Etablissement, sag ich jetzt mal, aber für einen Abstiegskampf vielleicht ganz gut. Aber ich denke halt echt, für so einen Gegner wie gegen Leipzig wird das nicht reichen und am Ende verlieren sie das auch mit 3-1.
Okidoki. Gladbach gegen VfL Wolfsburg. Das ist ein Spiel der Extreme, lese ich. Mit Gladbach stellt die Bundesliga-Mannschaft mit den wenigsten Sprints. Wolfsburg sprintet am häufigsten. Laufstark gegen nicht so laufstark, weiß nicht. In den letzten 6 Bundesliga-Duellen gab es zum Beispiel 2 Borussia-Siege, 4 Unentschieden. Zu Hause die Fohlen. Ist auch so ein Unentschieden-Ding, ganz ehrlich. Nach Augsburg-Köln habe ich das auch so ein Gefühl. Von daher gehe ich hier auch mit dem Unentschieden. Jetzt könntest du entweder Bochum-Stuttgart machen oder Hoffenheim-Schalke, wie du magst.
Ich mache das Letztere.
Okay, interessant. Ja, der liebe Hoeneß, der bekommt gleich zu Hause, also auswärts, bei den Bochumern. 3 Spiele in Folge ungeschlagen. 7 Punkte, 2023, von Platz 18 auf Platz 14, ist ein hartes Statement, finde ich, für einen Killer-Kandidat. Dazu kommt noch, dass die Stuttgarter einfach formschwach sind. Also wir haben ja auch viel in der Bundesliga jetzt gesehen, unter Labbadia haben jetzt 7 der vergangenen 9 Bundesligaspiele verloren, Leute. Das sind 21 Punkte, die einfach weg sind. Und ich denke, der einzige Sieg war ja da das Kölner Spiel, 21. Spieltag unter Bruno Labbadia, auch viel zu schwach. Und VfL 6, seine 8 Bundesliga-Heimspiele unter Thomas Letsch gewonnen. Wir haben den Mann auch immer wieder in unserem Podcast gelobt. Ich weiß nicht, heute Bauchgefühl sagt wieder unentschieden, aber das ist wirklich viel VfB-Brille. Das ist sehr viel VfB-Brille. Von daher, ich lasse die mal an. Und vielleicht klappt es ja mit einem Überraschungsunentschieden bei den Bochumern mit dem neuen Coach. So, jetzt seine alte Mannschaft, die ist Grafenheim gegen Schalke 04.
Ah, Liebe geht raus. Und auf das Spiel freue ich mich schon so ultra. Das wird ein Zuckerschlecken. Gerade für Leute, die dann immer sowas so famgeil sind und solche Invasionen gerne haben wollen, weil was man da medial gesehen hat, also Schalke wird das Ding ja komplett einrennen. Also es werden ja, glaube ich, mit an die 20.000 in einem 30.000er Stadion erwartet. Also selbst ich habe ein paar Schalker Kollegen, die sich in den Hoffenheim-Steher sogar eingekauft haben, weil es der einzige Block war, wo es noch Karten gibt. Also das wird schon, sage ich jetzt mal.
Ich habe die Schalker mal auf Hoffenheim erlebt. Da hat Hoffenheim aber gewonnen, glaube ich. Das war jetzt aber auch vor 3 Jahren oder so. Und da war Stimmung auf jeden Fall krass.
Ja, ich denke halt, auf dem Platz könnte es anders aussehen. Hoffenheim, die letzten Wochen wissen sie halt einfach, wie sie unten agieren. Und gerade mit so einem Kader, sagen wir Woche für Woche, hat da eigentlich Hoffenheim unten nichts zu tun. Und wäre halt super interessant, wenn am letzten Spieltag sie auch noch unten drinne sein würden und der VfB genauso. Und dann treffen die beiden Vereine noch aufeinander mit ihren Ex-Trainern jeweils. Also Hoeneß war ja vorher auch bei Hoffenheim und Materazzo früher bei Stuttgart. Das ist natürlich schon ein heißes Eisen, aber jetzt speziell für das Spiel. Es wissen beide Teams, um was es geht. Hoffenheim kann absolute Big Points machen. Für Schalke ist es enorm wichtig, jetzt auch unten weiterhin zu punkten, gerade weil es die direkte Konkurrenz ist. Und für Schalke, die können halt wie gesagt nachlegen, wenn sie sehen, was die Bochumer machen, was die Berliner machen, was die Stuttgarter machen. Das ist ja für sie auch ein Vorteil, weil sie halt sehen, hier, wir wissen, auf was es heute ankommt, das wissen sie ja nicht so oder so, aber kann natürlich auch mega Druck da sein, wenn jetzt, keine Ahnung, der VfB gewinnt, wenn die Hertha auf jeden Fall auch einen Punkt holt oder sonst irgendwie, dann ist man ja auch schon gezwungen, da Hoffenheim eigentlich was zu holen, eigentlich ist man so oder so, deswegen, also ich denke doch, am Ende ist ja Schalke seit der Niederlage dann jetzt gegen Leverkusen, war ja, glaube ich, dann die erste in der Rückrunde, müsste sogar sein, und ohne Jens, den absoluten Abwehrrecken, tut sich Schalke ja meistens dann gegen solche Konkurrenten wahrscheinlich dann am Ende schwer, weil die spielerische Klasse bei Hoffenheim oder in Geniestreich von Baumgartner, Bebu, Kramaric, wie sie alle heißen, da wird auf jeden Fall was kommen. Und hab so die leise Vermutung, dass es ein relativ langweiliges Spiel sein wird, weil Hoffenheim ein 1-0 machen wird und dann verwaltet, weil sie sich einfach denken, lassen wir die Schalke einfach mal kommen. Und ich glaube, Schalke wird in dem Spiel, ja, auch wenn die Unterstützung von den Rängen absolut geisteskrank sein wird, vielleicht ja nicht so ganz aufs Spiel übertragen kann und am Ende dann 1-0 in Sinsheim verlieren wird.
Okay, ich hätte jetzt wieder.
Aber da sind wir ja am Montag. Oder unentschieden, ja. Aber da sind wir ja am Montag alle schlauer drüber und dann kann Niklas auch nochmal seinen Senf dazugeben, wie toll das doch in Hoffenheim war. Er ist ja selber dann auch vor Ort.
Yes, yes, yes. So sieht's aus. So, das war fast eine Stunde Folge zu zweit. Also, mein lieber Gott, wir haben uns gar nicht so viel vorgenommen, aber. Wir tratschen doch viel länger, als wir es gerne tun. Über Fußball, da hören wir nicht auf. An der Stelle würde ich sagen, ey, nächste Woche mega spannend. Also nicht nur das Wochenende jetzt, sondern Champions League. Leute, ich bin richtig hyped. Ich blicke richtig auf die Spiele, weil jetzt sind es gefühlt nur noch Finalspiele, die wir zu sehen bekommen. Richtig, richtig, richtig geil. Freue ich mich drauf. Habt ein schönes Fußballwochenende, würde ich sagen. Schöne Feiertage natürlich hier auch an der Stelle.
Genau, schöne Feiertage, ja.
Genau, frohe Ostern und
bis. Mal schön eure Eier.
Ja, die Eier, wir brauchen Eier. Und bis nächste Woche. Eier. Bye.
Adios.
Ciao, ciao.
Spinal Kittens.